Hallo und herzlich willkommen zur 7. Ausgabe von Projekt Clusterfuck, der Essay-Sendung Ihres Vertrauens. Für alle, die neu dabei sind, das Projekt Clusterfuck ist eine Sendereihe, in deren Rahmen einmal im Monat Radio-Essays gesendet werden. Und zwar immer am letzten Donnerstag um 17 Uhr auf Freirad. Diese Essays dauern etwa 30 Minuten und im Anschluss daran gibt's eine circa genauso lange Playlist zum Reflektieren und Runterkommen. Alle wichtigen Informationen zur Sendung finden Sie auf freirad.at. Suchen Sie dort einfach unter Sendungen von A bis Z nach Projekt Clusterfuck. Alternativ gibt's neben vielen bunten Bildern auch Infos auf Instagram. Und zwar unter @projektclusterfuck. Alles zusammengeschrieben und Projekt mit K. In der letzten Ausgabe ging es um die Zusammenhänge zwischen Fotografie, Wirklichkeit und Bedeutung. Für den Fall, dass Sie das interessiert, finden Sie den Beitrag jederzeit zum Nachhören auf der CBA. Wenn Sie aber eigentlich nur chillen wollen, deshalb das Radio eingeschaltet haben und eher zufällig über diese Sendung gestolpert sind, habe ich auch gute Nachrichten für Sie. Heute geht es nämlich um nichts. Genauer gesagt, um ein Nichts, das umgeben ist von etwas. Noch genauer gesagt, es geht um Löcher. Löcher in jeder Hin- und Durchsicht und besonders mit Blick auf ihr metaphorisches Potenzial. Dabei ist der Ansatz der Sendung diesmal ein anderer oder eigentlich nicht, sie sollen nur anders hören. Die letzten beiden Ausgaben waren ja sehr dicht und haben einiges an Aufmerksamkeit abverlangt. Das ist diesmal zwar theoretisch auch wieder so, aber der einzige Nutzen, den Sie aus dieser Ausgabe ziehen können, ist Input. Ich habe nämlich nur wenig definitive Antworten auf die Fragen, die Löcher aufwerfen. Obwohl ich viel nachgedacht habe. Aber diese obskuren Identitäten, die sich Löcher nennen, haben mir in erster Linie die Hirnwindungen aufgeweicht. Das soll Ihnen nicht passieren. Nehmen Sie also eine angenehme Sitz- oder Liegeposition ein, machen Sie den Smartphone-Bildschirm aus und gehen Sie ruhig in einen halbmeditativen Zustand des Berieselnlassens über. Wenn Sie an nichts denken, denken Sie schließlich auch irgendwie ein Loch. Legen wir also los. Es soll in der Folge mehrere Zugänge zu und Konzepte von Löchern geben. Aber wenn Sie diese Sendung nicht zum ersten Mal hören, können Sie wahrscheinlich schon erahnen, dass wir erstmal eine Definition voranstellen. Und die übernehmen wir einfach von Kurt Tucholsky. Zitat: Ein Loch ist da, wo etwas nicht ist. Zitat Ende. Und damit tut sich schon das erste ontologische Problem auf. Ist ein Loch etwas oder ist es nichts? Gibt es Löcher überhaupt? Viele von Ihnen sagen jetzt wahrscheinlich, na klar gibt es Löcher, was soll die Frage? Ich habe ja in diesem Moment eins in meiner Socke. Aber wenn da doch eigentlich nichts ist in der Socke, an dem Punkt, von dem Sie behaupten, dass da ein Loch ist. Die Frage, ob es Löcher gibt, verhandeln auch David und Stephanie Lewis in ihrem Dialog Holes. Wir haben es darin mit zwei sich gegenüberstehenden Positionen zu tun. Die eine besagt, dass es Löcher gibt. Die andere besagt zwar nicht, dass es sie nicht gibt, aber dass ein Loch eigentlich nur das ist, was es umgrenzt. Nehmen wir das Beispiel eines Schweizer Käses. Die Löcher darin sind die Käseränder, die die Leere umgeben. Sie sind damit nicht die Leere selbst, sondern eigentlich etwas Materielles. So nebenbei bemerkt bedeutet das auch, dass ein größeres Loch mehr Käse hat als ein kleineres, denn je größer das Loch, desto mehr Käserand, der es umgibt. Was passiert jetzt aber, wenn man eine Scheibe Käse mit einem Loch direkt in der Mitte hat und von der Scheibe die Hälfte abbeißt? Wo ist dann das Loch hin? Läuft es aus? Haben sich die Verhältnisse verkehrt? Ist das Loch jetzt außen und umgibt den Käse? Fragen über Fragen, und dabei geht es immer noch um nichts. Folgt man dem Standardwerk der Löcherkunde, also dem Buch Holes and Other Superficialities von Roberto Casati und Achille Varzi, kann man zwischen vier grundlegenden Arten von Löchern unterscheiden: Einbuchtungen, Hohlräume, Tunnel und interne Höhlen. Das ist unter Umständen schlecht übersetzt, aber im Originalwerk heißen die Kategorien Depression, Hollow, Tunnel und Cavity. Dabei ist ein Hohlraum einfach nur eine tiefere Einbuchtung, die allerdings nur eine Öffnung hat. Der Tunnel dagegen hat zwei, So gesehen fällt auch ein Loch in einem Blatt Papier unter diese Kategorie. Schließlich kann da was durch. Durch Löcher im Schweizer Käse kann auch was durch. Außer er ist noch nicht angeschnitten. Dann ist er voll von Hohlräumen, der vierten Kategorie von Löchern. Ein solcher Hohlraum ist abgeschlossen und umgeben von was auch immer. Jedenfalls nicht von einem Loch, sondern von etwas Materiellem. Streng genommen ist in einem Loch ja immer auch was drin, zumindest auf der Erde. Die befindet sich schließlich nicht im Vakuum und Luft ist nicht nichts. Aber vor diesem Einwand sehen wir jetzt einfach mal ab, sonst wird's zu kompliziert, was es ja eh schon ist. Was ist beispielsweise, wenn ich ein Blatt Papier einmal loche und dann nur ein klein wenig versetzt ein zweites Mal? Überlappen sich dann zwei Löcher oder ist es immer noch ein Loch, jetzt halt mit einer anderen Form? Wahrscheinlich letzteres, oder? In diesem Fall ist es auch wichtig anzumerken, dass diese Löcher eine Funktion haben. Sie ermöglichen es, die Blätter in einem Ordner zu fixieren. Und viele andere Löcher haben auch Funktionen. Abflüsse zum Beispiel. Oder die Löcher in Flaschen. Und auch Schraubenmuttern. Das Loch ist in solchen Fällen ein wesentliches Merkmal. Schließlich ist eine Schraubenmutter ohne Loch keine Schraubenmutter, sondern ein Stück Metall. Interessanterweise ist die Funktion und Aufgabe der Schraubenmutter auf eine Schraube gedreht, also gefüllt zu werden. Das Loch erfüllt seine Funktion also, indem es sich auflöst. Oder ist es immer noch da? Die Antwort auf diese Frage scheint davon abhängig zu sein, ob man das Loch als das es umgebende Material sieht oder als etwas Eigenständiges. Das Projekt Clusterfuck ist in diesem, aber auch in jedem anderen Sinne nihilistisch eingestellt. Das Loch ist also das Nichts und nicht das Etwas drumherum, auch wenn die Abgrenzung von diesem Etwas konstitutiv für das Loch ist. Spätestens jetzt können Sie wahrscheinlich auch nachvollziehen, was ich vorhin gemeint habe, als die Rede von aufgeweichten Hirnwindungen war. Wollen wir kurz Pause machen? Das war eine rhetorische Frage. Turbo Negro mit TNA hier bei Projekt Clusterfuck auf Freirad. Es geht immer noch um Nichts und Löcher und Sie können sich immer noch entspannt berieseln lassen. Außer Sie haben Angst vor Löchern. Wussten Sie, dass es das gibt? Man nennt es Trypophobie und es ist eigentlich weniger Angst als Ekel und auch nicht so wirklich anerkannt. Aber es gibt einen Wikipedia-Eintrag und das reicht im Jahr 2018. Dort wird Trypophobie als Aversion beschrieben. Eine Aversion gegen Cluster von kleinen Löchern oder Dellen. Das heißt, dass sich Menschen mit Trypophobie lieber von Waschmaschinen fernhalten, die sind in dem Sinn ja hauptsächlich ein Loch mit vielen kleinen Löchern drin. Honigwaben sind auch schlecht. Aber vielleicht auch ganz okay, solange noch Honig drin und das Loch nicht freigelegt ist. Man weiß es nicht. Eigentlich ist Trypophobie ja nichts anderes als eine Form von Horror vacui, die sich auf materielle Objekte mit Löchern bezieht. Und Horror vacui, also die Abneigung gegen Leere, ist für diesen Radio-Essay gar nicht so unwesentlich. Sie führt uns zurück zu den zwei unterschiedlichen Definitionen von Löchern, die wir vor der Musikpause hatten. Ich wiederhole die jetzt nochmal am Beispiel vom Schweizer Käse. Die eine Definition besagt, dass das Loch zugleich der Käserand ist, der es umgibt. Oder wenn Sie gerade eine zerrissene Jeans anhaben, dann wäre das Loch der es umgebende Stoffsaum. Die andere Definition besagt, dass das Loch einfach nur das Nichts innerhalb des Stoffsaums ist oder innerhalb des Käses drumherum. Diese Definition ist gewissermaßen ein Bekenntnis zum Nichts, während die erste am Etwas festhält. Wäre man zynisch, könnte man sagen, dass sich die erste Definition besser zusammenreißen, den Tatsachen ins Auge blicken, die unangenehme Wahrheit akzeptieren sollte. Und ich bin zynisch. Ein Loch ist etwas, das nichts ist. Dieser Ambivalenz entkommt man nicht. Es sind jetzt schon einige Stichworte in Bezug auf Löcher gefallen, bei denen man nochmal einhaken muss. Ambivalenz gerade eben oder auch Horror vacui oder auch Ekel. Sie alle beziehen sich nicht auf das Loch, sondern auf seine Qualität. Und seine Qualität ist, keine Quantität zu haben, nichts zu sein, leer. Es ist vergleichbar mit Sartres Ekel. Der bezieht sich schließlich auch auf die Existenz, vor allem aber auf die Tatsache, dass diese umgeben von nichts ist. Erst existiert man nicht, dann ist man da, dann ist man weg und das war's. Das sollten wir an dieser Stelle vielleicht nicht groß bewerten. Da würden wir nämlich vom Menschen ausgehen und nicht vom Loch. Der Mensch ist nur umgeben vom Nichts, das Loch aber ist das Nichts selbst. Und dieses Nichts kann durchaus positiv sein, wenn man es verinnerlicht. Wir begeben uns jetzt übrigens auf die metaphorische Ebene und fassen das Loch als Symbol für tiefe Langeweile auf. Die Bezeichnung tiefe Langeweile stammt vom deutsch-koreanischen Philosophen Byung-Chul Han. Sie bildet einen Gegenpol zur gegenwärtigen Aufmerksamkeitskultur, in der Sie Ihr Smartphone checken, wann immer Sie auf den Bus oder Freunde warten, in der Sie immer und überall von allen Seiten mit Informationen bombardiert werden. Und anstatt abzublocken, saugen Sie diese Informationen auf, scrollen noch ein bisschen weiter, sagen sich, noch ein Bild, noch ein Video, noch ein Link. Und ich mache das auch. Oder was glauben Sie, warum ich nur einen Radio-Essay im Monat schaffe? Um sowas auf die Reihe zu kriegen, ist nämlich nicht nur Konzentration gefragt, sondern auch tiefe Langeweile. Die tiefe Langeweile ist nämlich der Ansporn und die Grundvoraussetzung dafür, etwas Neues zu machen. Wenn Sie Ihren Alltag bis zum Bersten mit Aktivitäten füllen, dann bleibt keine Zeit für Langeweile, keine Zeit fürs Nichtstun. Sie können dann keine Löcher in die Luft starren. Aber erst das macht es möglich, kreativ zu werden, neue Ideen zu finden, sich beispielsweise zu fragen, was eigentlich ein Loch ist. Man muss in diesem Sinne selbst ein bisschen Loch sein. Man muss ein bisschen leer sein. Denn wenn man leer ist, dann hat man Platz für etwas. Wie schaut's bei Ihnen eigentlich aus? Langweilen Sie sich gerade? Wenn ja, gut so. Machen Sie ruhig weiter damit. Oh,
Хвана! Внимавай!
Das war Hole in the Sky von Black Sabbath. Hier ist immer noch das Projekt Clusterfuck. Und es geht immer noch um Löcher, also um nichts. Deshalb fehlt hier auch eine gute Überleitung. Aber was soll's. 2011 gab es in der Zeit ein Interview mit Hermann Nitsch, aka der Typ mit dem Blut. Darin spricht er von einem einschneidenden Erlebnis, das er hatte, als er mit 15 in einem Gasthaus beim Biertrinken war. Zitat: Im Regal sah ich schöne Flaschen und plötzlich habe ich die Existenz dieser Flaschen gespürt. Ich spürte, es gibt sie. Es gibt überhaupt Dinge. Etwas ist. Durch diesen Rausch habe ich mein Sein erfahren. Das ist mir bis heute die große Faszination. Dass etwas ist. Dass etwas ist und nicht nichts ist. Zitat Ende. Hier und heute geht es ja gewissermaßen ums Gegenteil, nämlich darum, dass etwas ist und zugleich nichts ist. Und das ist sehr wichtig, denn nur wenn es nichts gibt, kann es in Abgrenzung davon auch etwas geben. Wäre alles etwas, dann gäbe es kein Nichts und damit auch kein Etwas. Das Nichts ist ein wesentliches Konzept für Existenz und Bewusstsein, so wie es in Form eines Loches wesentlich für beispielsweise ein Rohr ist. Sind Sie eigentlich noch zurückgelehnt und lassen sich berieseln? Ich hoffe doch, denn wir haben die Löcher und ihr Nichts an diesem Punkt genug erkundet, um jetzt selbst Loch zu werden. Tauchen Sie ein in die tiefe Langeweile und versuchen Sie die Tatsache auszublenden, dass ich gerade so klinge, als würde ich Werbung für Duschgel machen. Ich meine es nämlich ernst. Lassen Sie alles sein und machen Sie für die nächsten Minuten nichts. Hören Sie auf zu denken. Beschränken Sie sich auf lebenserhaltende Maßnahmen. Atmen Sie ein. Atmen Sie aus. Und wieder ein. Und aus. Stellen Sie sich ein Panflötentrio vor, das Sound of Silence spielt. Seien Sie sich bewusst darüber, dass ich diesen Witz gemacht habe, weil ich fürchte, dass dieser Teil der Sendung zu esoterisch rüberkommt. Und denken Sie dann nicht weiter drüber nach. Atmen Sie weiter. Ein. Und aus. Sie werden an Dinge denken, vielleicht daran, was Sie nachher essen werden, oder vielleicht fragen Sie sich, warum zum Teufel Sie das Radio nicht schon vor einer Viertelstunde abgedreht haben. Seien Sie sich aber auch bewusst darüber, dass das Gedanken sind. Versuchen Sie, diese Gedanken zu fassen. Im Ernst jetzt. Stellen Sie sich diese Gedanken als Kugel vor. Drehen Sie sie, sehen Sie sie von allen Seiten an. Von oben, von unten, von links, von rechts. Und werfen Sie sie im Geiste weg. Versuchen Sie dann wieder an nichts zu denken und einfach nur zu atmen. Erkennen Sie Ihre Gedanken als solche und lösen Sie sich von ihnen, um endlich leer zu werden. So, wir nähern uns langsam, aber sicher dem Ende dieser Sendung und Löcher stellen immer noch ein ontologisches Problem dar. Sind sie etwas oder sind sie nicht? Sind sie beides zugleich? Ich will hier nicht mit offenen Fragen enden, deshalb gibt's zum Abschluss eine Liste der 10 besten Löcher in aufsteigender Reihenfolge. Die Löcher im Gürtel, die Löcher im Maschendrahtzaun, Höhlen, die Löcher in Nadeln, die Lochs, die eigentlich Gewässer sind, Nasenlöcher, das Loch in der Null, die Löcher, die man in die Luft starrt, schwarze Löcher, Schlaglöcher in Rodelbahn. Okay, das war's jetzt soweit von Löchern und nichts. Haben Sie ein paar Gedanken zum Thema? Sind Sie vielleicht sogar die Person mit den Antworten auf alle lochbezogenen Fragen? In dem Fall schreiben Sie mir dringend unter projektcluster@gmail.com oder auch per Direktnachricht auf Instagram unter @projektclusterfuck. Ansonsten finden Sie alle relevanten Informationen zu dieser Sendung auf freirad.at, mitunter auch die Quellenangaben zu dieser Sendung und die Songs von der lochbezogenen Playlist, die jetzt im Anschluss folgt. Die nächste Sendung gibt es am 25. Oktober. Bis dahin zählen Sie doch mal die Löcher, die Sie jeden Tag so sehen, und teilen Sie sie in Kategorien ein. Von meiner Seite gibt's an dieser Stelle wie immer ein herzliches
Wiederschauen!
I believe that words should be consented in the cadence of my soul, so why can I convert these feelings to the words I need to let you know? Like a lover's note I've read, crumpled up and thrown towards the fire. Like a sign that's overwhelmed, message hidden by the leaves of summer. Years. Words won't survive even when they are fashioned in stone. Stone can be weathered in water too soon. So don't say, say a word. Using pointed words to kill the very thing that makes me human. Like an arrow in the eye, words can blind me from the true horizon. Oh yeah, oh yeah. Don't say a word. Words won't be here in a thousand years. Words won't survive even when they are fashioned in stone.
Zur 9. Ausgabe von Projekt Clusterfuck, der Essay-Sendung Ihres Vertrauens. Für alle, die neu dabei sind, das Projekt Clusterfuck ist eine Sendereihe, in deren Rahmen einmal im Monat Radio-Essays gesendet werden, und zwar immer am letzten Donnerstag um 17 Uhr auf Freirad. Diese Essays dauern etwa 30 Minuten und im Anschluss daran gibt's eine circa genauso lange Playlist zum Reflektieren und Runterkommen. Alle wichtigen Informationen zur Sendung finden Sie auf freirad.at. Suchen Sie dort einfach unter Sendungen von A bis Z nach Projekt Clusterfuck. Alternativ gibt's neben vielen bunten Bildern auch Infos auf Instagram. Und zwar unter @projektclusterfuck. Alles zusammengeschrieben und Projekt mit K. Die letzte Ausgabe ist jetzt schon etwas länger her. Da ist es um Löcher gegangen und ausgehend davon besonders auch ums Nichts. Wenn Sie daran interessiert sind, können Sie die Sendung jederzeit auf der CBA nachhören. Falls nicht, gebe ich Ihnen an dieser Stelle eine kurze Zusammenfassung nach Joachim Ringelnatz. Die Löcher sind die Hauptsache an einem Sieb. Heute geht's aber weder um Löcher noch um das Nichts, sondern um den Grund dafür, warum ich im Radio bin und nicht im Fernsehen. Es geht um das Hässliche. Und zwar konkret wie abstrakt. Und noch genauer, es geht um die Ästhetik des Hässlichen. Warum mögen Sie Horrorfilme? Was ist so geil an dem trashigen 90er-Jahre-Vintage-Outfit, das Sie neulich auf Instagram gesehen haben? Warum schauen Sie sich heimlich YouTube-Videos an, in denen Pickel ausgedrückt werden? Vielleicht nicht die besten Beispiele und vielleicht auch nur Unterstellungen, aber Sie wissen, was ich meine. Begeben wir uns also auf die Suche nach Antworten und fragen zuerst das große Orakel der Hässlichkeitsästhetik um Rat. Wir bitten dich, erhöre uns, allmächtiger Tom Waits, teile mit uns dein Wissen um alles, was nicht schön und trotzdem wunderbar ist. Das war Tom Waits mit Going Out West hier bei Projekt Clusterfuck auf Freirad. My friends think I'm ugly, heißt es im Lied. Das passt gerade, denn wir beschäftigen uns heute mit der Ästhetik des Hässlichen. Wenn wir kurz bei diesem Lied bleiben, inhaltlich ist da besonders die Erzählfigur interessant, die sich an mehreren Stellen näher beschreibt und unter anderem darauf verweist, dass sie von Freunden hässlich gefunden wird. Im Refrain charakterisiert sie sich weiter. Sie kann Karate und Voodoo, sie braucht kein Make-up, sie hat Narben und Haare auf der Brust und sieht gut aus mit nacktem Oberkörper. Hier gibt es gleich mehrere Diskrepanzen und eine Gegenüberstellung von Schönem und Hässlichem. Von außen wird die Figur als hässlich gesehen, sie selbst beschreibt sich aber als gut aussehend. Die Zeilen »I don't need no makeup, I got real scars« lassen sich in eine kausale Relation stellen. Die Figur muss sich keine Narben aufmalen, weil sie diese Narben schon hat. Mit dem zusätzlichen Verweis darauf, dass sie Voodoo und Karate beherrscht, ergibt sich insgesamt das Bild eines gewalt- und risikobereiten Machos. In den Strophen wird dieses Bild unterstrichen, indem auf ein Faible für hohe Geschwindigkeit und eine kriminelle Vergangenheit und insgesamt auf eine Attitüde hingewiesen wird, die sich zusammenfassen lässt in »I'm gonna do what I want and I'm gonna get paid«. Der Kontrast besteht dabei besonders auch in den unterschiedlichen Perspektiven der Gesellschaft und der Figur selbst. »My friends think I'm ugly«, I got a masculine face. Von außen wird die Figur als hässlich wahrgenommen, sich selbst findet sie aber männlich, was sie zugleich an sich mag. Und auch auf den Hörer wirkt ihre Hässlichkeit auf eigenartige Weise anziehend.
I'm not afraid to die.
Grimm 104 mit Frosch hier bei Projekt Clusterfuck auf Freirad. Es geht um die Ästhetik des Hässlichen und wunderschöne schwarze Froschaugen sind damit auch Thema. Wie schon vorhin bei Tom Waits wird hier kontrastiert, indem die schwarzen Froschaugen als schön beschrieben werden. Auch gehen mit ihnen besondere Fähigkeiten einher. Sie starren zwar, aber überblicken dabei Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Sie sind also gar nicht mal so ungeeignet, wenn es darum geht, die Ästhetik des Hässlichen näher zu untersuchen. In der Literatur ist diese nämlich eine einigermaßen junge Erscheinung. Noch bis ins 18. Jahrhundert war Literatur in erster Linie auf das Schöne, Wohlgefällige konzentriert, inhaltlich wie formal, und nicht nur die Literatur, Kunst allgemein. Auch unschöne Dinge wurden dabei mindestens schön verpackt oder auf andere Weise von Schönem überdeckt. Zwar ist es nach und nach zu einer zunehmenden Öffnung gegenüber dem Hässlichen gekommen, doch dieses Hässliche ist dabei zugleich im Dienst des Schönen geblieben. Wie genau man sich das vorstellen kann, macht das 1853 erschienene Werk Ästhetik des Hässlichen von Karl Rosenkranz deutlich. Daraus zitiere ich jetzt das Kapitel Das Wohlgefallen am Hässlichen und werde das besonders pathetisch machen, damit Sie sich leichter damit tun, Rosenkranz von meinen Ergüssen zu unterscheiden. Zitat: Dass das Hässliche solle ein Wohlgefallen erzeugen können, scheint ebenso widersinnig, als dass das Kranke oder Böse ein solches hervorrufe. Und doch ist dies möglich, einmal auf gesunde, einmal auf krankhafte Weise. Auf gesunde Weise, wenn das Hässliche in der Totalität eines Kunstwerks sich als eine relative Notwendigkeit rechtfertigt und durch die Gegenwirkung des Schönen aufgehoben wird. Nicht das Hässliche als solches bewirkt dann unser Wohlgefallen, sondern das Schöne, welches den Abfall von sich, der auch zur Erscheinung kommt, überwindet. Hiervon ist oben schon gehandelt. Auf krankhafte Weise, wenn ein Zeitalter physisch und moralisch verderbt ist, für die Erfassung des wahrhaften, aber einfachen Schönen der Kraft entbehrt und noch in der Kunst das Pikante der frivolen Korruption genießen will. Ein solches Zeitalter liebt die gemischten Empfindungen, die einen Widerspruch zum Inhalt haben. Um die abgestumpften Nerven aufzukitzeln, wird das Unerhörteste, Disparateste und Widrigste zusammengebracht. Die Zerrissenheit der Geister weidet sich an dem Hässlichen, weil es für sie gleichsam das Ideal ihrer negativen Zustände wird. Tierhetzen, Gladiatorspiele, lüsterne Symphlegmen, Karikaturen, sinnlich verweichlichende Melodien, kolossale Instrumentierung, in der Literatur eine Poesie von Kot und Blut, sind solchen Perioden eigen. Zitat Ende. Sie sehen, Rosenkranz unterscheidet zwischen zwei Arten von Wohlgefallen, die man am Hässlichen haben kann. Im ersten Fall dient das Hässliche nur dazu, um das Schöne noch mehr hervorzuheben und wird dabei zugleich vom Schönen überwunden. Im zweiten Fall besteht tatsächlich ein morbides Interesse am Hässlichen, ohne dass das Schöne Teil dieser Rechnung wäre. Rosenkranz sieht die Qualität des Hässlichen nur in seiner ersten Funktion, also wenn es dazu dient, das Schöne noch stärker zu betonen. Uns geht es hier aber um die zweite Funktion, also um das reine Interesse am Hässlichen. Dabei wollen wir uns aber nicht darauf einlassen, das Ganze wie Rosenkranz als moralisch verwerflich abzustempeln. Das Projekt Clusterfuck wertet nämlich nicht. Hier sind sie trotz ihrer Hässlichkeit immer willkommen. Auch entspricht diese zweite Ästhetik des Hässlichen eher dem heutigen Verständnis davon. Das Verständnis, dem Rosenkranz noch angehangen hat, wurde spätestens 1857 über den Haufen geworfen, und zwar mit dem Erscheinen von Baudelaires Gedichtband Les Fleurs du Mal, die Blumen des Bösen. Spätestens ab dem Zeitpunkt kann das Hässliche, Morbide, das Abstoßende alleine dastehen, ohne kontrastiv das Schöne zu befördern. Das Hässliche wird in der Moderne Teil der Kunst und Teil eines neuen Kunstverständnisses. Ironischerweise wird dabei das Hässliche ästhetisiert, während die Kunst dadurch entästhetisiert wird. Das schlägt sich auch formal nieder, indem parallel zu den Inhalten die Sprache schmuckloser wird und bei Autoren wie Gottfried Benn während der frühen 1910er Jahre geradezu verroht. Die Gedichte von Benns Morg-Zyklus beispielsweise sind formal, sprachlich, drastisch und nüchtern, was das Hässliche auf inhaltlicher Ebene umso hässlicher erscheinen lässt. Diese Entwicklung entspricht dann auch dem Weltbild und den Krisenerfahrungen des frühen 20. Jahrhunderts, aber die hier aufkommende Ästhetik des Hässlichen hält sich bis heute. Paradox ist auch immer noch, dass man sich vom Hässlichen angezogen fühlt. Was ist jetzt also der Grund dafür? Man könnte jetzt wahrscheinlich psychoanalytisch werden und das Ganze mit Freud und Konsorten erklären, aber mir fehlt dafür zum einen die Expertise und zum anderen kann man sich das Ganze auch allgemeiner erklären. Das Hässliche bietet schlichtweg Reibungsfläche, während das Schöne glatt, geschliffen, poliert und mit Dreiphasenlack überzogen ist. Entsprechend bleibt man am Hässlichen hängen, während man über das Schöne einfach drüber und vorbeigleiten kann. Natürlich ist es trotzdem noch schön, aber es regt nicht notwendigerweise zu einer tiefgehenden Auseinandersetzung damit an. Und abgesehen davon ist das Hässliche auch einfach cooler. Die Lust am Tabu ist dabei immer auch ein Faktor, womit wir dann trotzdem bei Freud wären und ich mich eben außerhalb meines Kompetenzbereichs finde. Ich möchte deswegen die Verantwortung jetzt an Sie abschieben, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie sind aufgefordert. Schicken Sie Ihre Einschätzungen und Gedanken zur Ästhetik des Hässlichen an projektcluster@gmail.com. Es gibt keinen Preis dafür. Meine Ausführungen enden jetzt jedenfalls. Um volle Transparenz zu wahren, die Deadline für diese Sendung naht und ich habe keine Zeit zur Vertiefung mehr. Was schade ist, weil noch so viele Fragen und angrenzende Bereiche zu klären wären. Von der Aufmerksamkeit für Hasskommentare im Internet bis hin zu ästhetischen Härtefällen wie Kitsch und Trash. Auch müsste man den Begriff der Hässlichkeit genauer eingrenzen bzw. von ähnlichen Phänomenen abgrenzen. Aber das wäre dann Stoff für die nächste Sendung. Oder ich mache da einfach was anderes. Bis dahin war es das jedenfalls wieder von Projekt Clusterfuck. Bleiben Sie doch trotzdem noch dran. Jetzt folgt nämlich eine thematisch abgestimmte Playlist. Informationen und Quellenangaben zu dieser Sendung finden Sie auf freirad.at unter Sendungen von A bis Z oder auf www.projektclusterfuck.tumblr.com oder auf Instagram unter @projektclusterfuck. Und für alle, die jetzt tatsächlich mitschreiben, nochmal freirad.at unter Sendungen von A bis Z oder www.projektclusterfuck.tumblr.com oder Instagram @projektclusterfuck. Alles zusammengeschrieben und Projekt mit K. Die nächste Sendung läuft am 27. Dezember. Bis dahin schauen Sie doch mal in den Spiegel. Ich mache das nicht, sonst erschrecke ich mich nur. Dafür von meiner Seite wie immer ein herzliches
Wiederschauen!